Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich möchte jetzt über Einsamkeit reden, übers Alleinsein und wie man vielleicht mit sich allein sein kann, so dass man dabei nicht unter Einsamkeit leidet. Und dazu bin ich mit Maria Anna Lehnen verbunden, die das Konzept Alleinsein sehr radikal lebt. Sie ist nämlich Einsiedlerin, Eremitin und das seit 25 Jahren. Guten Tag, Frau Lehnen.
Ja, moin.
Ich bin mit Ihnen verbunden in Ihrer Einsiedelei. Was ist denn das für ein Ort, an dem Sie leben, Frau Lehnen?
Das ist ein altes Heuerhaus. Heuerhäuser waren kleine, winzige Bauernhäuser, die eine arme Leute sich errichten konnten, weil der Großbauer ihnen sozusagen ein kleines Stück Land zur Verfügung gestellt hat. Da durften sie das Häuschen drauf bauen und einen Stall vielleicht und ein bisschen Vieh halten, also ein paar Hühner, eine Kuh und ein paar Schweine. Dafür mussten sie den Bauern aber dann rund um die Uhr sozusagen zur Verfügung stehen. Und dieses Häuschen habe ich, beziehungsweise der Förderverein der Klause, vor ein paar Jahren kaufen können. Ich hatte das erst gemietet, aber wir brauchten einfach jede Menge Unterstützung, um das überhaupt wohnfähig zu machen. Und deswegen hat sich so ein Verein gebildet und der hat es dann irgendwann kaufen können.
Und da sind Sie immerhin so einsam, dass eine digitale Verbindung nicht klappt und wir leider nur per Telefon sprechen können. Ihren Lebensunterhalt, denn Eremitin muss sich auch ihren Lebensunterhalt verdienen, verdienen Sie mit Schreiben. Und Ihr neuestes Buch ist ein Tagebuch. Sie haben darin das letzte Jahr, 2021, immer wieder in Notizen gespiegelt und reflektieren darin über Ihren Alltag und übers Alleinsein. Und genau so heißt das Buch dann auch, Alleinsein. Schreiben Sie immer Tagebuch?
Nein, ich mache natürlich sehr viele Notizen mir immer, weil mein Tag, wie es bei einer Einsiedlerin sein sollte, mit viel Gebet, mit viel Meditation, mit viel Reflexion verbunden ist, und zwar von morgens 6 bis abends um 11 Uhr. Und so sind in der Pandemie, wo vieles nicht ging, was sonst geht, also keine Menschen zum Gespräch kommen konnten, keine Gruppen und so weiter, habe ich enorm viel geschrieben. Ich habe also insgesamt 4 Bücher gemacht. Und das Intensivste über die Einsamkeit, das ist dieses Tagebuch gewesen.
Als ich Ihr Buch gelesen habe, da habe ich mich selber gerade in häuslicher Einsiedelei befunden. Ich war nämlich an Covid erkrankt und wollte den Rest der Familie nicht anstecken, was nicht geklappt hat. Ich habe aber auf jeden Fall fast eine Woche lang abgeschieden von allen in einem Zimmer gelebt, während jenseits meiner Tür der Alltag weiterging, und ich fand es furchtbar. Was unterscheidet meine Einsiedelei von Ihrer?
Das lockt mich natürlich, Sie zu fragen, warum war das so furchtbar? Denn diese Gespräche habe ich in der Covid-Zeit, in der Corona-Zeit ganz häufig gehabt, dass Menschen angerufen haben und haben gesagt, das ist wie Isolationshaft. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und ich habe versucht, ihnen Wege zu zeigen, dass sie diese Zurückgeworfensein auf sich selbst als positiv empfinden und nicht als furchtbar. Und das ist vielleicht der Unterschied auch zu meiner Einsamkeit oder zu meiner Zurückgezogenheit, dass ich sie nicht nur als Hilfe, als Herausforderung, aber auch als positiven Impuls finde, sondern meine Einsamkeit ist eine Einsamkeit mit Gott. Und ich empfinde oder nehme wahr seine Präsenz so intensiv, dass mich das Alleinsein nicht nur nicht stört, sondern dass es für mich ein ungeheuer positiver Moment ist. Und zwar das wirklich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr.
Wenn Sie von sich selbst reden, sagen Sie da, dass Sie einsam sind oder sagen Sie, dass Sie allein sind? Das macht ja einen Unterschied.
Ja, das kommt darauf an, was Sie unter den verschiedenen Wörtern oder Begriffen verstehen. Einsamkeit ist ja nicht per se negativ, genauso wie Alleinsein nicht per se negativ ist, sondern immer wird immer das damit verbunden, ja, was ich vielleicht mal gelesen habe oder was mir selber daran nicht gefällt oder was mich belastet. Von daher würde ich diese beiden Begriffe in eins setzen.
Interessant. Für mich wäre einsam eigentlich negativer besetzt, weil das heißt, dass man sich eigentlich nach Gesellschaft sehnt, während Alleinsein einfach das bedeutet, dass man mit sich alleine ist.
Nee, würde ich so nicht sehen. Aber das ist auch so eine Sache, die man philosophisch von wirklich vielen Seiten betrachten kann. Und für mich sind diese Begriffe im Grunde genommen Synonyme.
Sie haben ja nicht Ihr ganzes Leben allein gelebt. Sie hatten vor Ihrer Klause ein anderes Leben mit Job, Beziehung, Reisen. Und doch reden Sie davon, dass Sie irgendwann zur Einsamkeit berufen worden sind. Was heißt das für Sie?
Also erst einmal kenne ich das Alleinsein durchaus, auch vorher. weil ich bin zwar viel unterwegs gewesen, hatte eine Menge Freunde und habe vor allen Dingen sehr, sehr viel Sport gemacht, auch sehr viel Gemeinschaftssport. Aber ich bin immer wieder auch mal ein Wochenende allein verschwunden, habe mich irgendwo in einem Reiterhof meistens eingemietet oder bin einfach alleine durch den Wald gelaufen am Wochenende oder zwischendurch mal einen Tag, wenn ich frei hatte. Also von daher das Alleinsein oder die Einsamkeit, je nachdem, das kannte ich schon vorher. Ich habe eine sehr, sehr intensive Bekehrung oder ja, Bekehrung kann man das nun wohl nennen, in Venezuela gehabt, in Südamerika, wo mir schlagartig klar geworden ist, dass ich Gott brauche und dass ich ihn eigentlich einen tiefen Gotteshunger habe. Und dann war ein Weg natürlich sehr lang, bis ich dann kapiert habe, mein Weg ist in der Einsiedelei, ist in der Klause als Einsiedlerin. Das ist jetzt fast 36 Jahre her. Und daran sieht man schon, dass das nicht so von jetzt auf gleich ging. Aber für mich war dann irgendwann klar, das ist der Weg und das ist die Form, die Lebensform, die zu mir passt und in der ich leben soll.
Wie streng ist bei diesem Leben Ihr Tag gegliedert? Und machen Sie das selber? Also setzen Sie sich selber einen Tagesrhythmus oder haben Sie da Vorgaben?
Also Vorgaben habe ich schon insofern, dass ich natürlich mit Vorsicht verpflichtet bin zum Gebet. Das, so heißt das kirchenrechtlich. Aber das ist ja keine Verpflichtung, die man nur schweren Herzens irgendwie erfüllt, sondern das ist natürlich auch das, was ich möchte. Ich möchte ein intensives Leben des Gebetes führen und der Meditation, der Schriftlesung, der Reflexion. Und von daher gliedert sich der Tag anhand des sogenannten Stundengebetes. Das heißt, das fängt morgens um 6 an mit einem kurzen Gebet in meiner Kapelle. Ich habe eine eigene kleine Kapelle. Dann muss ich aber meine Tiere füttern und trinke selber einen Kaffee. Dann gibt es irgendwann die Laudes, das Morgengebet, das ist meistens so gegen 7:30. Dann ist mittags ein Moment Pause in der Kapelle. Und am Nachmittag auch nochmal, beziehungsweise am frühen Abend, je nachdem, wie der Tag so abgelaufen ist. Und immer wieder zwischendurch habe ich Zeiten, wo ich einfach in die Kapelle gehe oder mich einfach draußen hinsetze bei meinen Tieren oder im Garten. Und bin still und versuche, den inneren Impulsen nachzugehen, die sich tagsüber oder manchmal auch nachts bei mir bilden. Und von daher ist es schon eine starke Gliederung.
Sie beschreiben in Ihrem Tagebuch das als ein durchaus auch karges Leben, also jetzt ohne materiellen Überfluss. Gibt es aber was, was Sie dabei auch im Überfluss haben?
Stille. Stille habe ich im Überfluss. Und das ist nicht karg, sondern das ist etwas Wunderschönes.
Ihr Tagebuch, das liest sich oft wirklich sehr ja, nah an der Natur, sehr intensiv im Moment. Aber es gibt natürlich auch dunkle Momente, vor allen Dingen, wo Sie beschreiben, wie Sie mit einem Unfall umgehen, den Sie Ende des Jahres hatten. Der Eintrag, draußen Schlamm, drinnen Schmerzen, den habe ich mir angemerkt. Ist das was, was Ihnen, ja, was Sie leicht weggesteckt haben? Auf einmal dieser Gedanke in dieser Einsamkeit vielleicht tatsächlich hilflos zu sein?
Also für mich ist, ich bin ja jeden Tag in der Schöpfung, in der Natur. Deswegen habe ich auch das große Buch über Schöpfung geschrieben im letzten Jahr, also eins von den vieren, die ich gemacht habe. Und der größte Schmerz war eigentlich nicht die kaputte Schulter und der kaputte Oberarm, sondern meine Dummheit, dass ich gemeint habe, ich kann meinen Hund halten, wenn ich eine 10-Meter-Leine habe und wir beide volle Pulle rennen. Und das ist dann voll daneben gegangen. Und die Zeit, während ich mitten im Wald war und es war keiner da und ich hatte eine kaputte Schulter und einen Hund, den ich irgendwie händeln musste, das war schon schwierig, das gebe ich zu. Und ich habe auch ganz schön um Hilfe gebrüllt, hat aber keiner gehört, weil keiner da war. Weggesteckt habe ich es, indem ich darüber natürlich nachgedacht, reflektiert, meditiert habe, eingestehen musste, dass ich dumm bin, dass ich meine, ich könnte den Hund so halten und ansonsten aber dankbar bin, dass meine Nachbarn, meine Freunde, mir dann doch geholfen haben, über diese Zeit hinwegzukommen. Vor allen Dingen erstmal den Laden hier am Laufen zu halten. Ne? Denn mit Tieren können Sie nicht einfach Urlaub machen, das geht nicht. Oder krank feiern.
Oder krank sein, genau. Das ist ja kein Urlaub so direkt.
Das heißt, naja, auch Urlaub war es nicht, nein.
Das heißt, auch eine Einsiedlerin braucht Freunde, braucht ein Netzwerk.
Ja, also das, es ist ja immer so das typische Bild, was man im Kopf hat, wenn man hört, es ist ein Einsiedler. Alter Mann mit Bart und zerrissener Kutte lebt in einer Felsenhöhle und der Rabe bringt ihm das Brot und er sieht nie jemanden. Das ist natürlich Quatsch. Das gab es sogar in der Vergangenheit so gut wie nie. Einsiedler waren immer Ansprechpartner für Menschen in Not, waren immer Ratgeber. Von daher hatten sie auch immer Kontakte. Und jeder normale christliche Einsiedler, es gibt auch außerchristliche, aber auch die christlichen, die gehen zum Gebet irgendwo hin, die gehen in die Kirche zum Gottesdienst und so weiter. Also von daher ist das Bild, was wir über Einsiedler haben, natürlich eine, sagen wir mal, ein Idyll, was so aber nie gegeben hat.
Auch wenn das Konzept anders gelebt wird, ist es auf jeden Fall aber ja eines, was auf jeden Fall Menschen neugierig macht. Also Sie beschreiben auch, das kommt ganz regelmäßig in Ihrem Tagebuch vor, dass eben Menschen Sie anrufen, anschreiben und um Rat bitten, obwohl sie sie vielleicht gar nicht persönlich kennen. Was erhoffen diese Menschen von Ihnen? Warum wenden Sie sich an die Einsiedlerin?
Tja, das frage ich mich manchmal auch. Also es gibt schon Fragen oder Anfragen, wo Menschen einfach nur neugierig sind. Irgendwo haben sie meine Telefonnummer her und rufen an und sagen, ja und so weiter und erzählen Sie doch mal. Die kann ich relativ schnell immer sozusagen befriedigen. Dann rufen aber ganz viele, viele Menschen an, gerade in der Corona-Zeit, die einfach einen brauchen, der mal einmal zuhört. Und die erzählen mir wirklich manchmal eine Stunde lang über ihre Probleme, über ihre Sorgen. Die wollen gar nicht unbedingt den großen Ratschlag haben. Ich bin, auch wenn sich das jetzt etwas negativ anhört, ich bin wirklich so ein bisschen ein Mülleimer. Die können endlich mal erzählen, wie beschissen ihr Leben ist und keiner hört zu und keiner will es auch hören. Und ich höre zu. Und das ist vielleicht einfach nur eine Entlastung. Und das ist aber für manche Menschen schon sehr, sehr viel.
Ist es das, was Sie mit der Formulierung Wächter für die Einsamkeit des anderen zu sein meinen, die Sie sich von Dichter Rainer Maria Rilke geborgt haben?
Ja, ich habe ja viel gelesen über verschiedene Formen der Einsamkeit. Wächter der Einsamkeit, ich glaube, das ist eher in einer Beziehung etwas so. Wenn Menschen mich anrufen, würde ich den Begriff nicht benutzen. Aber in einer Beziehung kann das schon sein, dass man den anderen auch schützen muss vor zu viel Trubel, zu viel Action, zu viel Kontakten. Man muss es im Kontext bei Rilke lesen, sonst kann man das sehr falsch verstehen. Von daher würde ich den Begriff immer sehr vorsichtig nur benutzen.
Hm. Sie fragen sich aber in diesem Jahr ja sehr oft und sehr ausführlich, was Ihre Einsamkeit eigentlich bedeutet. So ein bisschen Reflexion über das, was Sie da eigentlich machen und was Sie leben. Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ich denke ja. Aber das ist natürlich schwer zu erklären in einem kurzen Interview. Wenn Sie sehr intensiv in der Stille mit Gott, mit Gebet zu ihm, mit Meditation, Reflexion leben, dann ist das fast so ein bisschen wie eine spiralförmige Treppe, die nach unten geht zu Ihnen selbst. Das heißt, meine Erfahrung ist, dass ich über diesen langen, langen Zeitraum, den ich das jetzt lebe, wirklich einmal viel mehr erfahren habe, wer ich bin. Und das meint jetzt nicht so eine schönes Bild von mir selber, sondern wie ich bin mit allen Ecken und Kanten, mit allen Macken auch, die ich habe. Und trotzdem, und das ist eigentlich das, was so wichtig ist, trotzdem zutiefst davon überzeugt bin, nicht nur, dass dieser Gott, den ich da anbete, mit dem ich versuche zu leben, dass der mich liebt, sondern dass indem ich diesen Weg sozusagen nach innen gehe, ich auf einen Punkt komme, in dem ich nicht nur merke, Gott ist für mich da, er ist für mich derjenige, der mich geschaffen hat und so, sondern auch, das gilt für jeden Menschen. Es ist ein Sinken, wenn man so will, auf den existenziellen Grund allen Menschseins. Wir sind geschaffen. Es gibt jemanden, der größer ist als wir, der wollte, dass ich bin. Und der das mein ganzes Leben lang immer wieder versucht, mich in eine, ja, auf die Spur zu mir selbst zu bringen. Und zwar nicht aus Kontrolle oder als Strafe, sondern damit ich begreife, wie wunderbar es ist, dass es mich gibt und dass es jeden Menschen gibt, egal wie er ist. Und das ist meine Antwort.
Ich würde das Gespräch gerne beenden mit einem Zitat aus Ihrem Buch. Trotz meiner stark reduzierten Kontakte, trotz des Alleinseins bin ich zufrieden und, ja, auch glücklich, weil ich mein Leben und mein Tun als sinnvoll empfinde. Und zwar generell, nicht punktuell oder nur in gewisser Weise, sondern komplett. Ich bin einsam, aber nicht vereinsamt. Das schreibt Maria Anna Lehn in ihrem Tagebuch und Ich sage ein herzliches Dankeschön für das Gespräch, in dem wir das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen konnten, was Sie damit meinen.
Ich danke Ihnen.
Wenn Sie ein Jahr im Wald mit Ziegen, Katzen, Hund und Gott mitverfolgen möchten, das Buch Alleinsein, Lebensform, Herausforderung, Chance aus dem Tagebuch einer Eremitin ist im Patmos Verlag erschienen. 175 Seiten kosten 19 Euro.